Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
Und damit herzlich willkommen zum Basketball-Freitag auf dem MTMT Podcast. Basketball, weil du hast mir gerade einen phänomenalen Block von Michael Jordans zweiten unehelichen Sohn gezeigt, dem Ant-Man.
Ant-Man. Jetzt könnt ihr vielleicht einordnen, wann diese Podcast-Folge aufgenommen wurde, anhand von dieser kleinen Anekdote. Schreibt mal in die Kommentare.
Soll ich mein Handy eigentlich ausmachen jetzt?
Was gemeint ist. Mach Flugzeugmodus rein jetzt.
Flugzeugmodus.
So, Flugzeugmodus ist drin. Und wie immer ist dieser Podcast präsentiert von Löwenanteil. Keine Panik, es ist Organic.
Ach, das ist schön. Aber du willst ja mehr Deutsch sprechen, ja? Deswegen.
Ja, richtig. Ja, richtig. Also man muss einfach alles eins zu eins auf Deutsch übersetzen, weil dann die ganzen Anglizismus-Hater auch nichts mehr sagen können. Leute, Löwenanteil, ihr kriegt 10% auf alle Sachen von Löwenanteil mit dem Code MTMT10. Ich empfehle nach wie vor als allererstes das Chipotle Chili, natürlich.
Ich auch.
Mit Ei und extra Salz, versteht sich von selbst. Schlag zu, unterstützt eure Gains, unterstützt diesen Podcast ja, auch.
Das wäre gut, unterstützt den Podcast, das wäre schon gut. Dann kommen wir auch besser klar mit Leuten, die nicht wollen, dass wir weiterhin Bäume umarmen.
Verstehe ich gar nicht. Wie kann man was gegen Bäume umarmen
haben? Weiß ich auch nicht, verstehe ich auch nicht.
Was soll das?
Hast du dir an diesem außergewöhnlichen Freitag etwas überlegt, worüber du sprechen möchtest? Ah, ja, ja. Du hast mir ja gesagt, du willst über irgendwelche biomechanischen Zusammenhänge sprechen.
Oder? Ja, ich will so ein bisschen über Biomechanik, über Bewegung, über Anatomie mit dir sprechen, mein Lieber. Ja, ich dachte mir so, in letzter Zeit war wieder viel MTMT-Philosophie und Therapiestunden, an denen wir euch haben teilhaben lassen. Und da dachte ich mir, es wird immer wieder Zeit, dass wir einfach mal wieder so ein bisschen über Bewegen und so in Sachen reden.
Mhm, ist gut.
Das mache ich ja auch gern, das macht ja auch Spaß. Mhm. Und die Folgen, da kriegen wir immer gutes Feedback. Das finden die Leute gut.
Ja, ist schade, gell? Also nein, es ist, nein, das ist, nein, schade. Nein, versteht mich nicht. Streich den Satz, kann man zurückspulen?
Kann man, ja.
Okay. Ja, ich freue mich auch.
Oh Gott. Also, freust du dich wirklich, Andi?
Ich freue mich wirklich. Ich freue mich über alles, worüber wir sprechen.
Okay.
Ich glaube, es ist auch total spannend und ihr bekommt ja nicht so viel mit, wie ich mitbekommen darf. Im Austausch mit dem Christopher. Weil der Christopher und ich uns natürlich hinsetzen und jeden Tag mehrere Stunden darüber sprechen, was in der MTMT Goldstandard-Methode inkludiert sein wird. Und da gibt es natürlich auch viele Inhalte, die Biomechanik, Anatomie etc. betreffend. Und wir gehen immer ganz viele Themen durch und ich denke, für euch, die dazuhören, ist es halt mindestens genauso interessant wie für uns im Dialog. Und daher, glaube ich, ist es total sinnvoll, dass wir uns regelmäßig ja auch über diese Inhalte unterhalten. So könntest du doch vielleicht einfach damit anfangen, einen kurzen Abriss darüber zu geben, was du in diesem Modul, das hast du schon teilweise abgeschlossen, richtig? Also gibt es ja mehrere Module, aber
das Anatomie- und Biomechanik-Modul ist so mehr oder weniger abgeschlossen, okay, was die Inhalte angeht.
Und was erwartet uns da?
Da erwartet uns eine, ich würde schon sagen, eine etwas andere Linse auf, wie Bewegung funktioniert und wie unsere Anatomie, also wie die reine Architektur unseres Körpers auch wirklich funktioniert. Also das, was immer so als funktionelle Anatomie betitelt wird, ist da ein bisschen anders aufgerollt und zwar eben gelenkorientiert. Das heißt, wir gehen nicht einzelne Muskeln durch, weil das kennt man sowieso, sondern wir gehen quasi alle Gelenksysteme im Körper durch mit einer kurzen faktischen Darstellung, was die Anatomie angeht. Und dann aber auch, was die Funktion von diesen Gelenksystemen angeht. Also wir kümmern uns gar nicht wirklich um Muskeln, sondern wirklich, wir gehen ein Level tiefer und schauen uns an, wie bewegen sich die Gelenke, wie sind die Funktionen von einzelnen Gelenksystemen im Körper. Und so hangeln wir uns da einmal komplett durch den Körper, auch logischerweise immer mit direkten Trainingsableitungen. Also immer, wenn man jetzt, keine Ahnung, das Knie ist so aufgebaut, funktioniert so und mit diesen Übungen zum Beispiel natürlich, da gibt es unendlich viele Übungen immer, mit diesen Übungen kann man zum Beispiel dieses System trainieren. So ist erstmal der grundsätzliche Aufbau von dem Modul. Mhm. Ich habe da auch echt lang rum überlegt, aber bin dann irgendwann auf diesen Aufbau, diese Gliederung quasi gekommen und ich glaube, die ist ganz gut so. Mhm. Und eben, ich glaube, das liefert eine neue Sicht auf die Dinge. Weil eben alle Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, und ich habe schon sehr, sehr viel konsumiert, Kurse waren immer eher anders ausgelegt. Eben da ist dann immer so, okay, wir haben diese Muskeln und diese Muskeln trainieren wir so. Und es war nie so, diese Gelenksysteme trainieren wir so. Und am Ende ist es irgendwie das Gleiche, aber trotzdem verändert die Perspektive dann auch, wie du nachdenkst über Bewegung und wie du Bewegen anwendest, also was für Trainingsinterventionen du findest für Menschen und so.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also warum ist denn diese differenzierte, diese andere Herangehensweise notwendig oder wichtig?
Ja, mein Lieblingssatz, wenn du Menschen erklärst, wie sie sich bewegen sollen, dann solltest du verstehen, wie sich Menschen bewegen, kommt damit ins Spiel. Weil wenn du die vermeintliche Funktion von Muskeln zum Beispiel auswendig lernst, was eigentlich nicht die Funktion dieser Muskeln ist, sondern meistens nur die Aktion von diesen Muskeln.
Kannst du das vielleicht auch mal kurz differenzieren? Was ist der Unterschied?
Also in unserem Modell ist die Muskelaktion ist quasi, was macht der Muskel in Isolation betrachtet, meistens in der offenen Kette, also das, was eben einfach im Anatomie-Lehrbuch drin steht. Wenn da halt dann steht, keine Ahnung, Pectoralis major macht eine Schulteradduktion und eine Innenrotation zum Beispiel. Das ist die Muskelaktion. Das ist so, okay, ich schaue mir diesen Muskel ganz isoliert an und wenn der kontrahiert, was passiert dann mit Ansatz und Ursprung? Wie werden die zueinander bewegt? Das also ist die Aktion. Das
gutes Beispiel wäre ein klassischer isolierter Bizeps-Curl.
Zum Beispiel. Mhm. Und die Muskelfunktion ist eben die wirkliche Funktion von diesem Muskel. Also wie ist dieser Muskel eingebettet in das Funktionssystem Mensch in Bewegung? Und zwar eben nicht in, weil Muskelaktion wird ermittelt anhand von, so woher kommt Anatomie? Leute haben irgendwann Leichen aufgeschnitten und haben dann gesagt, ah, okay, hier ist ein Muskel und wenn der kontrahiert, dann bewegt der das dahin und so weiter. Und eben das ist ein Teil und das ist auch nach wie vor ein wichtiger Teil für ein besseres, ganzheitlicheres Verständnis von Bewegung. Aber es ist halt nicht das Gleiche, wie dieser Muskel dann funktioniert an einem lebendigen Menschen, der steht, der geht, der sich bewegt, der mit der Schwerkraft interagiert und so weiter. Das heißt, die Muskelfunktion, die tatsächliche, die ist viel komplexer als diese reine Aktion, die halt in deinem Anatomiebuch drin steht. Und das ist wichtig, weil eben ganz viele Leute, da sehe ich ganz, ganz viel Content, die dann halt sagen so, ja, ich erkläre jetzt hier die Anatomie und dann basierend auf dieser Erklärung mache ich dann eine Übung so und so. Und da sieht man, dass da ganz oft halt komische Dinge bei rauskommen, weil da halt Missverständnisse entstehen. Und das ist eben diese Lücke, diese große klaffende Lücke zwischen dieser isolierten Muskelaktion und dann dem, wie dieser Muskel wirklich funktioniert, wie er im Zusammenspiel mit natürlich Gelenken funktioniert und auch im Zusammenspiel mit anderen Muskeln funktioniert und so weiter und so weiter. Also das ist sehr, sehr komplex und da gibt es eine Riesenlücke.
Auch zu verschiedenen Zeitpunkten und so, oder?
Genau, was ist das Timing und so, genau, wann macht der Muskel was und lauter solche Sachen. Und mein Ziel war es quasi, diese Lücke einfach ein bisschen zu schließen, auch mit diesem Modul und mit dieser Herangehensweise an menschliche Bewegung.
Okay.
Weil eben natürlich flektiert der Bizeps das Ellenbogengelenk zum Beispiel. Aber was macht denn der sonst so, wenn wir, keine Ahnung, wenn jemand sprintet oder so, okay, und da ist jetzt der Bizeps wieder nicht so ein gutes Beispiel, da, keine Ahnung, könnte man jetzt eher über die Hamstrings zum Beispiel reden und so. Aber das ist so, auch Muskelaktion ist meistens so dieser konzentrische Part auch, also einfach so, was passiert bei einer Muskelkontraktion Aber wenn wir uns eben bewegen in der freien Wildlaufbahn, heißt es so,
ja, ja.
Oder auch im Gym, dann spielen natürlich die anderen Kontraktionsformen auch oft eine Riesenrolle. Und die vergisst man dann oft so ein bisschen, weil man eben immer so drauf ist, okay, was passiert, wenn der Muskel kontrahiert? Aber eben, was passiert, wenn der Muskel exzentrisch kontrahiert, wenn der isometrisch kontrahiert? Wann passieren diese verschiedenen Kontraktionsformen? Warum passieren diese verschiedenen Kontraktionsformen und so? Mhm. Sehr, sehr interessant. Und also da wird natürlich auch drauf eingegangen, also dass man einfach ein realistischeres Bild bekommt von der tatsächlichen Funktion von Muskeln. So, wie funktionieren denn Muskeln wirklich? Darüber hinaus gedacht über dieses klassische Anatomiebuchverständnis, mit dem ich ja auch angefangen habe. Also es war erstes Semester Sportwissenschaft, alle Muskeln auswendig lernen, alle Ansätze auswendig lernen, alle Ursprünge auswendig lernen, alle Funktionen in Anführungszeichen auswendig lernen. Wie gesagt, inzwischen sage ich dazu Aktion, weil es es einfach besser beschreibt.
Worauf basiert denn diese vielleicht eindimensionale Sicht?
Dass man immer nur Muskeln anschaut. Naja, am Ende irgendwie an der Komplexität von dem, wie es halt dann wirklich ausschaut im echten Leben. Das heißt, wir versuchen natürlich, das runter zu reduzieren und zu vereinfachen, damit wir es irgendwie verstehen können. Und in dem Fall vereinfacht man das Ganze halt auf ein System, und zwar das muskuläre System, und ignoriert dabei aber halt immer ganz viele andere Teilsysteme von unserem menschlichen Bewegungssystem weg. Wie zum Beispiel halt die Gelenke, diese Komponente. Und die ist halt extrem wichtig für Bewegung. Und deswegen macht es auch wenig Sinn, über die einfach hinwegzugehen und sich immer nur Muskeln anzuschauen. Und natürlich, also selbst ein Muskel ist ja auch nochmal komplexer als nur das kontraktile Gewebe, an das man halt denkt, wenn man an einen Muskel denkt. Also der Muskel ist kein Muskel, sondern eine Einheit aus Muskel und Sehne. Und dann gibt es da auch noch so die sogenannten passiven Strukturen in diesem Muskel, die auch Sachen machen. Dann kommt noch dazu, dass diese Muskeln alle miteinander vernetzt sind. Dann gibt es noch dieses fasziale System, was auch noch dazu kommt, was auch wegignoriert wird. Und so weiter und so weiter. Also man teilt quasi Bewegung immer auf, man reduziert es runter, in dem Fall auf ein Subsystem, Muskeln, und den Rest ignoriert man einfach weg. Und dann denkt man aber, dass man versteht, wie Bewegen funktioniert, weil man eins von diesen Systemen verstanden hat, was aber auch nicht der Fall ist, weil auch dieses System hat man nur sehr, sehr vereinfacht verstanden, in den meisten Fällen. Außer man ist ein richtiger Übertodesnerd und man checkt wirklich die Funktion von jedem Muskel im Körper. Aber da die so komplex ist, gibt es wenig Leute, die diesen Skill wirklich haben.
Naja, wie du schon gesagt hast, es ist ja eben auch abhängig von so vielen Faktoren, oder? Was lachst du?
Ja. Ja, was wohl?
Aber wegen meinen Ohren. Ja. Ich höre ganz anders, logischerweise, wenn ich die Ohren...
Der Andi stretcht gerade seine Ohrenmuskeln. Tut so, als wenn nichts wäre.
In deine Richtung stelle. Das ist doch auch das Interessante, oder? Also... Aufgrund der Komplexität muss man ja, oder denkt man zumindest, man muss reduktionistisch vorgehen, damit man sich auf einen vielleicht greifbareren Standard einigt, den man dann quasi auch schulen kann, den man auch lernen kann.
Ja.
Wo man nicht sagt, ja, aber eigentlich das, was ich jetzt hier gerade sage, ist eine Situation in einem komplexen Kontext Bewegung. Ja, also wenn man sich, bleiben wir mal beim Bizeps, auch da. Auch Sprinten ist vielleicht für mich kein schlechtes Beispiel, weil der Bizeps natürlich da beim Sprinten halt viel mehr macht, als wahrscheinlich eine Gelenkposition im Ellbogengelenk zu halten, statisch, mehr oder weniger, und vielleicht dynamisch in der Schulter dafür zu sorgen, dass der Arm sich nach oben bewegt, etc., etc., etc. Also es ist halt einfach sehr, sehr ist gleich zeitpunktabhängig.
Ja, und das ist natürlich kontextabhängig.
Viel zu komplex, um das darzustellen. Und deswegen sind wir da so vorgegangen. Ich mache mir da immer viel Gedanken darüber, wie so in meiner ganzen Zeit des Studiums und der Gedanken, die ich mir über Bewegung gemacht habe und über Training gemacht habe und so, wo man ja, du hast einfach so diese Disziplintrainer, bleiben wir mal zum Beispiel bei der Leichtathletik oder beim Turnen, wo du halt absolute Experten hast für Bewegung. Ja? Und dann hast du halt irgendwie so vermeintliche Strength and Conditioning Specialists, aka irgendwie Fitnesstrainer oder halt Krafttrainer, also du weißt, worauf ich hinaus will, die sich anmaßen, Bewegung gut zu verstehen, die aber so viele Komponenten von menschlicher Bewegung, also eben situationsabhängige Komplexität, ja, von vielleicht Kontakt mit Gegenspielern, whatsoever, alles überhaupt gar nicht in ihrer Linse, in der Bewertung von Bewegung haben.
Ja.
Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, gerade so im, wenn man sich dann auch so einen therapeutischen Aspekt von Bewertung von Bewegung anschaut. Also so habe ich das gelernt in meiner Zeit auch, als ich früh angefangen habe, irgendwie in der Bewegungstherapie zu arbeiten. Da habe ich am Anfang mit Leuten gearbeitet, die kamen nicht aus dem Krafttraining so per se, so wie ich, wo ich halt irgendwie stark sein wollte, Muskeln haben wollte als junger Mann irgendwie so. Sondern die haben halt Bewegung geschult und nicht Krafttrainingsübungen geschult.
Was auch dazu kommt, ist die Linse, die du auf Bewegen hast, wenn du eben Bewegen im Kontext Gym und vor allem im Kontext Hypertrophietraining denkst, die ist natürlich, okay, ich will diesen einen Muskel hypertrophieren, also muss ich mir anschauen, welche Aktion macht dieser Muskel und dann muss ich diese Aktion beladen, damit mechanische Spannung auf diesen Muskel wirkt, dann versehe ich das noch mit Progressive Overload und dann wächst dieser Muskel. Und das ist auch völlig richtig. Also wenn es einfach nur um reines Bodybuilding geht, um reines, ich will diese Muskeln halt größer machen, dann brauchst du nicht mehr anatomisches Verständnis als die klassische Anatomie und eben ein Verständnis für Muskelaktionen am Ende des Tages. Aber eben, wie du gesagt hast, wenn du zum Beispiel dich um Leichtathleten kümmerst oder so, dann geht es natürlich darum, dass du Bewegung tatsächlich, menschliche Bewegung verstehst. Und das ist halt, das ist genau diese Lücke, von der ich gesprochen habe, die da existiert. Und das muss uns total klar sein, weil die meisten, die hier zuhören, die sind ja auch hauptsächlich im Kontext Gym unterwegs. Mhm. Und wir haben ja auch, verfolgen ja auch immer das Ziel der Hypertrophie. Aber Hypertrophie kann man ja, also die wird ja auch passieren, wenn du eher ein Bewegungsdenken hast als Trainer, weil dann belädst du ja immer noch Bewegungen schwer und dann kommt immer noch mechanische Spannung auf Muskeln. Du hast immer noch einen, also hoffentlich einen Progressive Overload und Muskeln wachsen auch. Also das ist so, diese zwei Dinge, die schließen sich eigentlich überhaupt nicht aus, sondern du bereicherst dein Modell nur, wenn du ein bisschen mehr auch über, wie bewegt sich der Mensch, nachdenken kannst, weil du es gelernt hast, weil du bereit bist, das zu lernen, weil du eben auch anerkannt hast, dass dieses rein muskuläre und vor allem muskelaktionsgetriebene Denken halt einfach Lücken hat. Wenn dir diese Lücken bewusst sind, dann kannst du eben dein Verständnis total geil erweitern und du vervollständigst dieses Puzzle, was menschliche Bewegung ist, einfach um noch mehr Teile und hast einen besseren Blick auf die Dinge. Und da sind wir dann auch wieder beim Ziel der MTMT-Methode. Mhm. Also wir reden ja immer von quasi muskelzentriertes Modell von Bewegung versus gelenkorientiertes Modell von Bewegung. Aber man könnte auch sagen, einfach bewegungsorientiertes Modell von Bewegung, was ja irgendwie Sinn macht, oder? Dass man ein bewegungsorientiertes Modell hat, wenn man Bewegung besser verstehen will. Und nicht nur ein Modell, das sich halt an einem Subsystem von Bewegung orientiert.
Lernt man dann auch da so Sachen wie PDF und Muskeln sind Sklaven ihrer Position und lauter solche Dinge?
Lauter solche Dinge lernt man da. Mhm. Genau, also halt auch gewisse Grundprinzipien von Bewegung, von Biomechanik, die man dann auch wieder sehr gut einsetzen kann, weil eben Grundprinzipien kannst du dann eben anwenden auf alles. Das ist dann auch egal, ob es dir um Hypertrophie geht oder darum geht, dass du eben jemanden beibringst, wie er sich vielleicht ein bisschen besser bewegen kann.
Mhm.
Unbedingt.
Heißt ein bisschen besser bewegen, vielleicht im Kontext, ich will jetzt gar nicht von Reha sprechen, sagen wir mal Therapie, Bewegungstherapie auch, dass man solche Sachen wie Bewegungsvariabilität oder Bewegungsoptionen erweitert oder zurückgewinnt?
Ja, unbedingt. Also das ist genau der Anspruch, den wir ja auch haben und der Ansatz, den wir verfolgen mit unserem Training, dass du eben hier, ich will nicht die Hälfte, ich will alles. Ich will, dass meine Leute stärker werden und Muskeln aufbauen, aber ich will auch, dass sie ihre Bewegungsoptionen mindestens nicht verlieren durch Training und im Idealfall auch eben verbessern durch ihr Training.
Was wäre denn so
durch Bewegung gegen Widerstand?
Ein Verlust von Bewegungsoptionen. Gibt es so ein paar klassische Beispiele oder Standardbeispiele, die man da so mal erzählen könnte?
Ich meine, da kannst du bestimmt auch noch ein paar erzählen. Klassisches Beispiel
ist. Ich weiß von nichts.
Ja, genau. Deine Wirbelsäule zum Beispiel, dass du, wenn du dich im Krafttraining immer sehr rigide machst, also deinen gesamten Oberkörper eigentlich rigide machst, was wir ja ganz oft machen, sprich, deine Wirbelsäule soll sich so wenig wie möglich bewegen, dein Brustkorb soll sich so wenig wie möglich bewegen, sprich auch deine Rippen und so weiter. Wenn du das halt
lang. Warte mal. Ja, das habe ich verstanden. Ist das AKA in fast allen klassischen Krafttrainingsübungen?
Ja, genau. Also das ist eben das, was wir im Gym fast immer machen, ist genau das, dass wir dort Bewegungsoptionen aktiv reduzieren, uns rigide machen in einem Teil von unserem Gesamtsystem, damit wir dann zum Beispiel schwere Kniebeugen machen können oder schweres Rudern oder Bankdrücken oder. Also so ziemlich alles, was man halt so klassischerweise im Krafttraining macht, schränkt immer irgendwo bewusst Bewegungsoptionen ein. Und dann eben, das ist dann einfach nur das Set-Prinzip. Also wir passen uns halt an die Stimuli, denen wir uns so aussetzen im Training. Und dementsprechend werden wir über Zeit, wenn wir das eben lang genug und schwer genug machen, da Bewegungsoptionen einbüßen zum Beispiel. Und das sind halt einfach Fakten. Also das will auch immer niemand hören, weil niemand will ja über die potenziellen negativen Folgen von Training reden, weil dann kommt die Nocebo-Polizei und verhaftet dich und so weiter. Aber es ist total wichtig, dass man die auf dem Schirm hat auf jeden Fall. Und die müssen ja auch gar nicht unbedingt negativ sein. Also manchmal ist es ja auch sinnvoll, dass du gewisse Bewegungsoptionen einbüßt. Unser Körper passt sich ja auch aus einem Grund so an. Mhm. Sprich, ein Powerlifter ist leider immer das, ich hätte gerne ein anderes Beispiel, weil wir immer dieses Beispiel nehmen, aber es ist halt ein sehr gutes Beispiel. Der will nicht super viele Bewegungsoptionen haben. Dementsprechend ist es eine total sinnvolle, funktionelle Adaption, wenn der zum Beispiel in der Wirbelsäule Bewegungsoptionen einbüßt. Also das war ja die ursprüngliche Frage. Wirbelsäule, es fällt mir da als allererstes ein, dass du halt verlierst die Fähigkeit, dass wirklich jedes Segment der Wirbelsäule sich so bewegen kann, wie sich's vielleicht mal bewegen konnte, bevor du angefangen hast, zum Beispiel Powerlifting zu machen.
Das heißt, da müsste man ja auch ein Verständnis gewinnen über solche Konzepte wie Kompression und Expansion?
Nicht zwingend, aber es ist auf jeden Fall nützlich. Deswegen haben wir das ja auch eingebaut in die MTMT-Methode.
Also worauf ich nur hinaus will ist, wenn du eben, bleiben wir beim Beispiel Powerlifter oder Powerlifterin, die Menschen, die sich dann beide sein, weil sie ja eben, wie du gerade beschrieben hast, in ihren Lifts vor allem ja wenig Variabilität, Störvariabilität zulassen in ihrem System. Die wollen sich so rigide wie möglich machen, weil der Krafttransfer dann natürlich potenziell am höchsten ist. Jegliche kleine Veränderung in der sagittalen Ebene muss ausgeglichen werden und dementsprechend ist es ein höherer Energieaufwand. Zum Beispiel. So. Also sobald ich irgendwie eine rotatorische Kraft auszugleichen habe, die ich ja bei den drei Lifts nicht habe, also von außen gesehen nicht habe, bedeutet, dass ich mehr Energie aufwenden müsste. Das heißt, das System ist bei Design halt schwer compressed.
Genau, also Kompression ist halt generell ein Ding, das passiert immer, wenn wir halt externe Gewichte bewegen, dann muss unser Körper sich irgendwie komprimieren auf eine Art und Weise, damit wir halt nicht in uns zusammenfallen unter schwerer Last. Und Kompression geht immer damit einher, dass Bewegungsoptionen reduziert werden. Also so das beste Beispiel ist, wenn man so ganz locker seine Hand offen lässt und sein Handgelenk so kreisen lässt, so ein bisschen. So, funktioniert, könnt ihr alle mal ausprobieren. Funktioniert alles ganz gut, fühlt sich relativ easy an, fühlt sich locker an. Ich habe viele Optionen. Und wenn ich jetzt eine feste Faust mache, also für Kompression sorge in diesem Komplex und dann versuche ich das Ganze nochmal, dann sieht man, wie krass dieser Unterschied ist, wie Bewegungsoptionen eben reduziert werden durch Kompression in dem Fall.
Das heißt,
Auch das ist eben ein weiteres Grundprinzip. Das ist so, das kann man nicht wegignorieren.
Das heißt, es gibt aber auch die Möglichkeit, dieses komprimierte System wieder mehr zu expandieren?
Ja, richtig.
Ja, richtig. Ja, also ich frage ja nur.
Du könntest zum Beispiel jetzt auch mal eben von deiner Erfahrung berichten, weil du hast dein System ja sehr, sehr lange sehr stark komprimiert. und hast dann auch die Auswirkungen von dieser jahrelangen Kompression erfahren. Und du bist ja jetzt nicht erst seit gestern eben eher auf dem Weg der Expansion, sage ich mal. Das heißt, du versuchst, dir Bewegungsoptionen wieder zurückzuholen. Du versuchst, deinem System wieder mehr Expansion oder Fähigkeit für Expansion zurückzugeben, damit du eben auch wieder mehr Bewegungsoptionen hast, damit du mehr Bewegungsvariabilität hast und so weiter und so weiter. Mhm. Also wie denkst du darüber nach und wie sieht dein Training aus, also jetzt so rausgezoomt quasi, wie sieht dein Training anders aus, damit es eben in Anführungszeichen expansiver ist?
Mhm. Puh. Wo soll ich da jetzt anfangen?
Ja, ich weiß.
Also
ich will dich nur mal, weil du fragst mich hier schon wieder aus und tust so, als wüsstest du nichts über Sachen und jetzt wirst du halt hier in die Pflicht genommen, weil ich weiß, dass du dir darüber halt auch immer sehr, sehr viele tiefgehende Gedanken machst. Mhm.
Also im Grunde genommen habe ich damit angefangen, in meiner eigenen Leidensgeschichte, also wirklich in einer Schmerzsymptomatik, die Zwiebel zu schälen und mir Gedanken zu machen darüber, in meiner damaligen Linse, die eben sehr muskelzentriert war, wo ich gedacht habe, so, ich verstehe total, wie Bewegung funktioniert und so weiter und warum kann ich mich selbst nicht besser heilen? Da habe ich dann irgendwann mal angefangen, so meine erste Schaffenskrise, glaube ich, zu haben und dann gesagt, so, okay, that's not it, das kann es nicht sein und so weiter und ich muss weitergraben und mir einfach Gedanken darüber machen, warum ist es so, wie es ist.
Und da hast du dich ja schon über 20 Jahre intensiv mit Bewegung beschäftigt zu dem Zeitpunkt, gell?
Da war ich 38 Jahre alt, ganz genau.
Kann man mal dazu sagen.
Ja, genau. Da habe ich schon über 20 Jahre mich mit Bewegung beschäftigt, trainiert, etc., etc. Ja, und dann kommst du halt irgendwann mal relativ bald an den Punkt, dass du dann, wenn du in das Rabbit Hole Atmung und Beeinflussung der Atmung aufs axiale Skelett beschäftigt hast, zu sehen, was ich halt die letzten zwei Jahrzehnte gemacht habe in meinem System. Und dass es vielleicht gut wäre, in meinem System, ja, noch andere Einflüsse angedeihen zu lassen, als die, die ich halt bei Design zwei Jahrzehnte lang gefahren habe. Und da geht es nicht nur um eine Komprimierung meines Systems in Trainingssituationen, sondern es geht ja dann irgendwann mal auch um den vermeintlichen Übertrag dieser Bewältigungsstrategie, also Extensionsstrategie im klassischen Krafttraining, aufs alltägliche Leben. Und das ist ja der Hauptgrund, der mich zu meiner Schmerzproblematik gebracht hat, an die ich dann gekommen bin. Egal, further down the road war es im Endeffekt so, dass ich dann eben wir zusammen da eingestiegen sind, warum auch immer. Das war so ein paralleler Übergang, aber es war halt irgendwie so, das war irgendwie halt so eine gemeinsame Crusade, würde ich fast sagen. Also für mich gegen den Extension Bias ja ohnehin.
Ja, das musste irgendwie passieren, gell? Dieses Thema,
das ist irgendwie passieren.
Irgendwie zu uns gekommen.
Und, ja, genau. Und dann letztendlich am Ende des Tages so einfach versinnbildlicht, als ich meinem System ganz global gesprochen mal erlaubt habe, auszuatmen, aka zu expandieren am Ende des Tages. Also sprich, den Wechsel zu haben zwischen Einatmung und Ausatmung und nicht systemisch in Einatmung festzuhängen und alles, was damit einherging, dann haben sich die ersten Verbesserungen eingestellt. Ich müsste jetzt zu sehr ins Detail gehen. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, könnt ihr alle Folgen über den Extension Bias anhören, beziehungsweise auch die MTMT-Methode studieren. Rein trainingstechnisch, weil das hast du mich ja auch gefragt, ich befördere gerade wieder mehr Kompression auf mein System, weil ich sag mal, die letzten drei Jahre, also bei Design ist Krafttraining halt kompressiv. Egal, wenn man Krafttraining macht und externe Last bewegt, wird man das System irgendwo komprimieren müssen. Sonst fällt man in sich zusammen, was du gerade schon erklärt hast. Aber der essentielle Wechsel zwischen Expansion und Kompression und definitiv auch eben unilateral und reziprok zu trainieren, war auf alle Fälle ein Gamechanger. Logischerweise. Das kann man sich ja vorstellen. Wenn man eine Seite trainiert, dann wird man irgendwo im Körper kompressive Elemente aufbringen, damit die Seite, die sich bewegen soll, dann vielleicht in Expansion gerät und der Arm geht auf einmal über Kopf. So. Kann man sich ganz leicht vorstellen, wie ich finde. Du machst irgendwas zu, irgendwas anderes geht auf. Vielleicht kann man es so beschreiben.
Ja, allein die Grundsätzlichkeit ist ja schon mal so, eben wenn du nicht immer alles auf beiden Seiten gleichzeitig machst im Training,
ja,
weil dann musst du immer beide Seiten gleichmäßig komprimieren. Mhm. Sobald du anfängst, Sachen alternierend, reziprok oder auch nur auf einer Seite zu machen, findet irgendeine Form von Wechsel statt. Mhm. Eben, klar, du hast irgendwo Kompression nach wie vor, aber du hast dann auf der anderen Seite auch irgendwo anders Expansion, weil du halt nicht mehr dein System zu einem Block machst in Bewegung, sondern eben, du hast einen Wechsel. Und der Körper ist halt nicht nur ein Block, so, sondern halt sehr, sehr komplex und variabel eigentlich. Mhm. Und das klassische Krafttraining nutzt oder reduziert halt diese Variabilität eher weg.
Ja, braucht sie halt auch nicht. Also es ist im Endeffekt eben so, dass sie braucht sich, beziehungsweise es ist einfach schlichtweg nicht gewollt.
Und es ist sogar kontraproduktiv, wenn du eben 200 Kilo zum Beispiel beugen willst
oder
der massivste Bodybuilder aller Zeiten werden
willst. Ganz genau. Ja. Genau so ist es. Und das muss uns halt einfach klar sein. Deswegen ist es ja so schön. Jetzt sind wir schon sehr, sehr on Detail sprechend, was aber natürlich auch für alle, die zuhören, sicherlich irgendwie sehr sinnstiftend ist, dass man nicht nur irgendwie theoretisch über diese Prinzipien spricht. Und das ist ja das Schöne. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass ich ja wieder mehr Kompression auf mein System bringe, insofern, als dass ich Kompression auch wieder bilateral zulasse. Und das war die Sache, die ich ja jetzt relativ lange nicht trainiert habe. Also ich habe ja wirklich, ich würde fast sagen, jahrelang nur in Ausnahmesituationen mich bilateral beladen. Meistens eben asymmetrisch, unilateral, reziproke Bewegungen gemacht, was auch immer. So. Ich will aber auch, dass mein System natürlich den bilateralen, ich sag's mal mit Absicht, Stress tolerieren kann. Weil ich natürlich mein System auch nicht in dieser Darreichung irgendwie fragilisieren will, sondern natürlich da auch antifragil sein möchte. Also ich habe jetzt lange, lange Zeit daran gearbeitet, dass ich mein System wieder ja entkoppelt voneinander bewegen kann. Dass dieser Block, den ich mir über zwei Jahrzehnte gezüchtet habe, ja, ich meine, Ido Portal, du sagst es ja so schön oft, Fitness People are the worst movers. Und genau so ist es halt. Also ich komme von einer... Deswegen ist es so. Ich komme von einer agilen Sportart, vom Basketball und das sage ich auch mal gerne. Ich konnte einigermaßen gut springen, so bevor ich großartig ins Krafttraining eingestiegen bin. Dann habe ich zwei Jahrzehnte Krafttraining gemacht und dachte, so, man kann dann gut springen, so, weil man ja stärker wird in der Kniebeuge und so weiter. Und einen Scheiß konnte ich natürlich.
Mist.
Und das ist aber total spannend, also jetzt wieder zu sehen, ich trainiere immer noch lieber irgendwie unilateral und mache reziproke Bewegungen und so weiter, weil ich einfach sofort einen Relief spüre. Also den Stress, den ich habe, wenn ich mit dir jetzt hier im Podcast sitze oder wenn ich mich über jemanden aufrege, der mich nicht über Bäume sprechen lässt oder nicht Bäume umarmen lässt oder so. Ein Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. Sobald man im sympathischen System ist, in dem ich beide sein viel bin, weil ich einfach viel Stress habe im Leben, wenn ich dann Krafttraining mache, so wie ich es jetzt eben mache, dann ist es sofort so, dass sich Atemräume auftun und dass ich da Luft hin befördern kann und dementsprechend, darüber haben wir heute früh auch gesprochen, eine Raumerweiterung beide Sein in Arealen habe, die ansonsten unter Stress zugehen.
Das beschreibt ja auch Expansion bzw. Kompression, mal runtergebrochen. Ja. So, du hast, wenn du irgendwas komprimierst, dann hast du weniger Raum in einem Abschnitt. Hier dieses Handgelenkbeispiel, dementsprechend reduzierst du Bewegungsoptionen. Wenn irgendwas expandiert, gewinnst du Raum in einem gewissen Areal und dementsprechend gehen Bewegungsoptionen auch wieder hoch. Ich finde so, wenn man zum Beispiel das Beispiel Bankdrücken heranzieht und du machst klassisch bilaterales Bankdrücken mit der Langhantel, mit einer großen Brücke, dann teilst du ja quasi deinen, jetzt mal nur auf den Brustkorb bezogen, dann hast du die Oberseite von deinem Brustkorb irgendwie in Expansion gebracht und die Rückseite von deinem Brustkorb, deinen Rücken in Kompression, so tendenziell. Hinten ist alles kurz, so durch das Hohlkreuz, durch die Extension und vorne ist alles lang. Und das bleibt auch so, solange du halt deinen Satz Bankdrücken dann machst. Wenn du jetzt aber Kurzhantel nimmst und das Ganze reziprok zum Beispiel machst, also während sich die eine Hantel hochbewegt, bewegt sich die andere runter und so weiter, immer im fliegenden Wechsel, dann ist dein Brustkorb nicht mehr nur vorne und hinten, sondern dein Brustkorb hat rechts vorne und hinten und links vorne und hinten und diese vier Quadranten müssen sich quasi unterschiedlich bewegen, je nachdem, wo du dich halt gerade befindest auf der jeweiligen Seite und dementsprechend findet viel mehr Wechsel statt, logischerweise. Aus Druckverschiebungen, interne Druckverschiebungen in deinem Brustkorb, eben Expansion, Kompression und so weiter und so weiter. Und dementsprechend, so man kann die die Erklärungsmodelle für Bewegung, so die, das ist ein Kaninchenbau, da kannst du runterklettern und nie wieder rauskommen. Das ist super, super deep. Aber die tatsächliche Praxis, das ist ja erstmal gar nicht so kompliziert. Das ist einfach so, ja, keine Ahnung, wenn du super steif bist und super unwillig bist, dann mach einfach mal ein paar reziproke oder alternierende Bewegungsmuster in deinem Krafttraining und dann machst du das eine Weile und dann wird es besser.
Und das merken ja Leute sofort. Also
ja, ja,
sofort.
Klar. Also auch schon beim ersten Satz merkt man so, das hat sich aber irgendwie ganz nice angefühlt und ich habe mich nicht mehr so eingeschränkt angefühlt. So,
definitiv.
Ja, weil du dich halt nicht eingeschränkt hast, weil du dich nicht von vornherein einfach in eine Position reinbegeben hast, die du dann auch gar nicht mehr verlassen kannst oder willst.
Und allein, wenn man sich das anschaut, das Beispiel ist nämlich ein sehr, sehr gutes. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, wir haben über Muskelaktion und Muskelfunktion gesprochen. Und wenn du dir jetzt anschaust, wie sehr du versuchst, bei einem klassischen Langhantelbankdrücken, vielleicht mit Brücke, sehr, sehr isoliert zu arbeiten. Also du wirst natürlich einen Muskel, vor allem in der Aktion trainieren. Wenn du dir jetzt anschaust, was reziprokes Kurzhantelbankdrücken macht, das ruft so viel mehr andere Muskeln deines ganzen Bewegungsapparates ab, die dafür notwendig sind, diese Bewegung zu realisieren. Also bei Design ist es einfach halt viel, wenn man so will, jetzt funktioneller, ja, als Langhantelbankdrücken.
Weil du mehr Funktion nutzt.
Bezogen auf die Intention, die du verfolgst in deinem Training. Das muss auch klar sein, weil sonst, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich da erklären zu müssen, aber muss man ja immer wieder, sonst wird man ja auch angekreidet, dass man sich nicht richtig ausdrücken kann, beziehungsweise whatever, you get the point. Ja, es ist also, diese Diskussion ist einfach, mich nervt brutal eigentlich so.
Ja, es nervt auch.
Es muss uns klar sein, aber ihr versteht, was ich meine. Also du nimmst einfach zwei Kurzhantel und machst die Bewegung reziprok und alleine schon, wenn ich mir jetzt das vorstelle, spüre ich schon, wie viel mehr mein Körper arbeiten muss, ja, als wenn ich Langhantelbankdrücken mache.
Klar, du hast mehr Freiheitsgrade, die kontrolliert und koordiniert werden wollen, genau. Ist gleich stabilisiert werden wollen, ist gleich so, die müssen sich bewegen und dementsprechend musst du natürlich auch mehr, ich sag mal, dynamische Muskelfunktion nutzen, damit du so eine Übung realisieren kannst. Und das ist ja dann auch so, das wird ja diesen Bewegungsmustern dann als was Negatives angerechnet, weil dadurch geht ja dann Hypertrophie-Reiz verloren. Weißt du,
ja,
weil
ich höre
nicht mehr diesen einen.
Ich habe keine Lust.
Weil du nicht mehr diesen einen Muskel zum Beispiel so, keine Ahnung, effektiv irgendwie beladen kannst oder so. Und ja, vielleicht, aber ist doch egal. Also, oder beziehungsweise ist nicht egal, sondern es kommt ja einfach auf das Ziel von demjenigen Menschen an.
So. Du hast es vorhin so schön gesagt, wie auch das Lied unseres Shoutout Levin.
Achso, ja, ich will nicht die Hälfte, ich will alles.
Ja.
Ich will alles.
Und das kann man halt. Also
richtig.
Du wirst weiterhin geile Muskeln haben und stark sein und vermeintlich einfach in menschlicherer Bewegung, auch diese Diskussion könnte man jetzt wieder führen, habe ich auch keinen Bock, hört auf.
Ich habe schon gesagt, ich würde auch gerne das Wort funktionell eigentlich zurückbringen.
Ich will es auch zurückbringen, auf jeden Fall.
Okay, dann müssen wir das jetzt langsam angehen.
Ich will alles haben, also ich will durch mein Training alles haben. Ich will vor allem eine Erweiterung meines Bewegungsarsenals haben.
Das ist ein sinnvolles Ziel von Training, von Bewegungstraining.
Sollte es sein, ja.
Ja,
genau.
Cool.
Nochmal, ein allerletztes Mal. Ich verspreche hier jetzt, ich sag's nie mehr, wenn du Powerlifter bist, dann ist es was ganz anderes. Und wenn du Bodybuilder bist, ist es auch was ganz anderes. Wobei auch einem Bodybuilder, glaube ich, relativ viel davon profitieren würde, wenn er oder sie von vornherein viel mehr Funktion ins Training brächte.
Klar, und also das kommt ja auch noch dazu, zu diesem ganzen Thema. Es ist ja total sinnlos, sich auf irgendwas festzulegen.
Muss man ja auch nicht.
Man kann ja, wir haben ja alle Möglichkeiten im Training. Und wir sollten auch alle Möglichkeiten, die wir haben, eben nutzen, um ja geile Erfolge durch unser Training zu bekommen, wie auch immer die dann eben aussehen. Aber die, und das ist ja auch wieder so, die Arbeit, die du machst und die Menschen, mit denen du arbeitest, die prägt halt extrem deine Denkweise über Bewegung und daher kommt ja auch dieses, zum Beispiel das muskelzentrierte Denken über Bewegung, kommt ja von Bodybuilding, weil so hat halt Krafttraining mal angefangen irgendwann. Aber wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo wir das Ganze halt weiterentwickeln können und weiterdenken können und auch sollten. So, ich meine, deswegen haben wir unsere Seminarreihe das Krafttraining der Zukunft genannt am Ende des Tages. Mhm. Weil wir halt der Meinung sind, es passiert ja schon eine Weiterentwicklung, aber die ist halt noch so, die ist noch so gehemmt irgendwie. Eben auch gehemmt aus den Gründen, über die du dich jetzt gerade so aufgeregt hast. Die ganzen Kritiker, die halt nicht so weit denken und halt noch sehr festgefahren in ihren alten Mustern hängen, und die alten Muster kommen eben so von, ja, Bodybuilding, Powerlifting oder von mir aus auch olympisches Gewichtheben, also so diese klassischen Kraftsportarten, sage ich mal. Aber inzwischen ist ja Training viel mehr als nur Kraftsport, sondern es ist halt Training. Training, das unser Leben besser machen soll. Mhm. Und zwar auf jeder Ebene, auf allen Ebenen, auf der biologischen, auf der psychologischen und auf der sozialen.
Und musst auch aufpassen, gell? Ja. Musst auch aufpassen. Also ich habe jedenfalls Bock. So, ich habe Bock, dass mir mein Training, also auch jetzt explizit die Facette der Kraft, mein Krafttraining, mehr gibt als nur unfunktionelle Muskeln.
Das ist echt, weil dieses, ich will, dass wir funktionell zurückbringen, weil wir haben ja kein Wort, was das beschreibt, worüber wir jetzt gerade geredet haben. So, wie beschreibt man das? In einem Wort. So, was ist reziprokes Kurzhantelbankdrücken versus Langhantelbankdrücken? So, weißt du, und wenn man dann funktioneller sagt, dann kommen wieder alle daher. Und ich war dieser Klugscheißer, und das ist gar nicht so lange her, dass ich sagte, haha, der hat funktionell gesagt, der hat keine Ahnung, von was er redet, weil funktionell, er hat keine Definition, bla bla bla. Aber dann ist so, es wäre doch irgendwie cool, wenn wir ein Wort dafür hätten. Ja. Und funktionell ist eigentlich ein ganz smartes Wort dafür, wenn man mal drüber nachdenkt. So, weil dieses Wort beinhaltet Funktion, und wir wollen doch menschliche Funktionen trainieren, in denen besser werden. Darum geht's doch eigentlich bei dem Training, also zumindest bei dem Training, das wir machen. Und ist dann funktionell wirklich so ein schlechtes Wort, dass man so krass haten muss? Weil auch so dieses, ja, der hat funktionell gesagt, der springt bestimmt nur auf Busubällen rum und jongliert mit 2 Kilo Kurzhanteln oder so. Das ist ja so eine Überreaktion auf ein Wort, die bescheuert ist. Also auf der einen Seite ist sie berechtigt, weil das gibt's ja wirklich. Es gibt wirklich Leute, die dieses Wort nehmen, ad absurdum treiben und halt sagen, okay, ich mache jetzt irgendwelche wilden Sachen, wo irgendwie am Ende gar nichts Richtiges passiert, und ich packe dieses Label funktionell drauf, damit ich es irgendwie begründen oder verkaufen kann. Das ist natürlich scheiße, so, das ist schlecht, und genau deswegen ist dieses Wort auch so in Verruf geraten. Aber wenn du dir anschaust, wo das herkommt, also wenn du eben zum Beispiel so einer Legende wie Michael Boyle zuhörst, der das ja auch so mitgeprägt hat, als es losging, und er halt gesagt hat so, hey, ein Split Squat ist funktioneller als ein bilateraler Back Squat. So, dann, da kann ich nicht, also ich persönlich kann da nicht wirklich dagegen argumentieren. So, und das bedeutet nicht, dass der Split Squat generell besser ist als der Back Squat. Aber du trainierst halt andere Qualitäten damit, und das kann man schon auch als funktionell beschreiben. Also von daher ist es so. Aber wenn wir jetzt sagen, ja, wir wollen das Wort zurückbringen, würden wir jetzt anfangen, dieses Wort zu verwenden? Yo, die Shitstorms in den Kommentaren unter irgendwelchen Instagram-Posts und so, die wären immens, weil dann würden alle aus ihren Löchern gekrochen kommen und sagen, was, funktionell hat keine Bedeutung, und ach, ihr macht doch eh nur immer irgendwie so einen Schmarrn, bla bla bla.
Ja, aber lass mal machen, ich habe da Bock drauf, ich bin ja manchmal so im Modus, da habe ich ja Lust drauf. Das ist doch gut.
Vielleicht müsste man es mal einfach halt als Testballon machen und es einfach so unkommentiert mal wieder dieses Wort verwenden und eben sagen, hey, wir haben eine coole funktionelle Übung für euch. Einfach nur, um zu checken, wie die Reaktionen sind. Das wäre schon lustig. Aber also ich weiß, wie die Reaktionen ausfallen werden. Wir werden ja auch beobachtet von ganz vielen Leuten, die immer nur darauf warten, dass wir irgendwas sagen, was man uns irgendwie ankreiden kann, und dann geht's los. So, und die würden dann alle, die hätten dann alle einen guten Tag,
ja, wenn doch, wir sowas brauchen. Ja, aber wir doch auch.
Also, wir auch. Spaß. Ja, es wäre schon lustig. Müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Und da, also ich denke da wirklich viel nach in letzter Zeit über dieses Thema so, weil es wäre cool, wenn wir einfach uns besser verständigen könnten, weil wenn funktionell eben was bedeutet, und das ist ja das Thema, so ist, der Begriff hat halt seine Bedeutung verloren. Durch auch viel Scharlatanerie. Aber es wäre gut, wenn wir einen Begriff dafür hätten, weil dann könnten wir wieder besser kommunizieren als Branche. So, dann wüssten wir irgendwie, okay, der verwendet den Begriff, der redet da und davon. Das ist das Problem. Es gibt ein Wort, und der eine hat eine Vorstellung, was das Wort bedeutet, die ganz anders ist als der Hater, der halt seine eigene Vorstellung hat von der Bedeutung von diesem Wort.
Also du hast gerade gesagt, im Training der Zukunft oder im Krafttraining der Zukunft sprechen wir da ja darüber. Morgen und übermorgen wird eine weitere Wochenendveranstaltung genau unter diesem Motto laufen. Aber auch in der MTMT-Methode kriegt man da auch wirklich praktische Ableitung, sprich, werden da auch Übungen gezeigt oder geschult?
Ja. Also ich habe es ja vorhin schon angekündigt, so dieser Biomechanik- und Anatomie-Teil, da stecken auf jeden Fall immer beispielhafte Übungen drin zu jedem Gelenksystem. Und dann wird es auch noch ein Modul geben, was wirklich nur dem Training und verschiedenen Übungen, Übungsvarianten und so gewidmet ist, wo halt einfach viel so, okay, was passiert bei einem Stagger Stance Hinge? So, was sind die wichtigen Punkte, was sind die Cues, was ist der Fokus, worauf gucke ich als Coach und so weiter und so weiter. Weil das ist natürlich, ansonsten wäre das wieder nur so ein, nur in großen Anführungszeichen, weil das ja auch sehr wertvoll ist, sonst wären es halt nur theoretische Hintergründe. Aber man muss ja, da sind wir wieder bei einer Lücke, die man schließen muss, man muss die Lücke zwischen der Theorie, die teilweise sehr komplex und verwirrend sein kann, und der Praxis, die total simpel am Ende sein muss für uns, für alle, die mit Bewegen arbeiten, diese Lücke muss man irgendwie überbrücken, in dem Fall mit dieser Ausbildung. Und dementsprechend werde ich da sehr, sehr viel auch drüber referieren, natürlich, über verschiedene Übungen. Und dann eben, dann lässt sich das auch begründen. Und dann sage ich nicht nur, ja, ich mache den Stagger Stance Hinge, um mehr Glutes zu trainieren, weil das ist so, Leute, kommt schon. Sondern man macht es vor diesem Hintergrund eben, wie bewegen sich Gelenke, wie arbeiten Gelenke zusammen? Also wie funktioniert diese Bewegung nicht nur auf einen Muskel bezogen, sondern für unser gesamtes Bewegungssystem bezogen? Und da habe ich natürlich auch total Bock drauf, das zu zerpflücken, weil da lernt man erstens noch mehr darüber, wie unser Körper tatsächlich funktioniert, also über die Funktion von unserem Körper. Und man hat eben was Anwendbares, was man dann, was so dieses Klassische, was du am Montag, nachdem du dir das angeschaut hast, halt einfach ausprobieren kannst. In deinem eigenen Training, in deinem im Personal Training mit deinen Kunden und so weiter und so weiter.
Geht auch am Freitag zum Beispiel.
Geht auch am Freitag. Es ist nur dieses eben Wochenendseminar-Dings. So, ja, jetzt hast du ganz, ganz viel gelernt. Und was mache ich jetzt montags? Weil das wird manchmal vergessen bei so Fortbildungen und Wochenendseminaren. Dann ballert man sich da Content rein und Inhalte rein und so. Aber Montag stehst du da und bist so, so ging es mir zum Beispiel nach den PRI-Seminaren immer, stehst du am Montag da und bist so, ja, fuck, und was mache ich jetzt? Ja. Was mache ich jetzt damit? Mhm. Wie verändert das jetzt wirklich meine Arbeit und meine Praxis? Puh, tricky.
Was ich vergessen habe, ich wollte dich ja eigentlich auch noch gefragt haben, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel in diesem Kontext, warum du über deinen Freund Brett so hergezogen bist.
Ich dachte auch eigentlich, dass der ganze Podcast eher in so eine Richtung geht, dass du das. Ja, aber das können wir nochmal aufgreifen, weil das hat übrigens auch dieses Thema getriggert, weil da haben wir irgendwie im letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, gab es einen kurzen Rant über hier dieses Brett Contreras-Thema und so. Und viele Leute, die sich das angehört haben, waren wahrscheinlich so, ja, okay, aber was labert ihr da? Mhm. Also in diesem Video, wenn er sich dann auch einen Post gemacht hat, ging es quasi darum, dass eine neue Studie rausgekommen ist und die Studie hat quasi gezeigt, dass vielleicht die Hypertrophie der Glutes sogar besser ist oder der Hypertrophie-Stimulus für die Glutes besser ist, wenn man bei einer Kniebeuge die Knie nach innen kommen lässt, als wenn man sie halt einfach nach außen drückt, so wie man es halt gelernt hat, wenn man ein braver Fitnessboy ist. Knie raus und Brust raus. Als einzige zwei Cues, die man verwendet für eine Kniebeuge. Und das fand ich so, ja, also schade tatsächlich, dass jemand, der sich auf Glutes spezialisiert, quasi diese Studie liest und dann halt sagt so, hey Leute, ihr findet das wahrscheinlich schockierend, was bei dieser Studie rausgekommen ist. Weil für mich ist es halt schon lange nicht mehr schockierend, weil ich mich schon ein bisschen länger eben mit Bewegen beschäftige. Wie bewegt sich der Mensch? Und nicht nur, wie funktionieren einzelne Muskeln? Und da ist es zum Beispiel ganz klar, dass wenn die Knie nach innen kommen, so dann kommen die Glutes ja mehr auf Länge. Weil wenn die Knie nach innen kommen, dann heißt es, ich rotiere nach innen in der Hüfte und ich adduziere meine Hüfte. Und dadurch kommen die Glutes auf Länge. Und wenn die Glutes auf Länge kommen, dann können sie von da aus wieder besser kontrahieren. Und dementsprechend macht es auch Sinn, dass es für Hypertrophie vielleicht besser ist. Aber das ist mir erstmal egal. Sondern es ist halt einfach die Art und Weise, wie wir uns bewegen. Ja. Das ist der eigentliche Punkt. So. Das passiert aus einem Grund. dieses Phänomen, dass die Knie nach innen kommen bei einer Kniebeuge, das ist kein Fehlerbild, das ist keine Dysfunktion, sondern das ist die normale Art und Weise, wie sich ein Mensch bewegt, wenn er zum Beispiel aus einer Kniebeuge wieder aufsteht. Weil unser Körper unfassbar viel smarter ist als jeder Biomechaniker oder whatever. Oder eben Glute Guy. Und viel smarter als der Andi und als ich auch. So. Das heißt, wenn man so ein Bewegungsphänomen sieht, und auch das finde ich wieder so schade, wie von vornherein darüber nachgedacht wird. Also das ist so, dass es schon in eine Schublade gesteckt wird, die mit Dysfunktion gelabelt ist. Und statt dieses Phänomen, dieses Bewegungsphänomen einfach mal zu beobachten und sich die Frage zu stellen, okay, warum organisiert sich unser Bewegungssystem denn so in der Kniebeuge? Weil das ist kein Zufall, das hat einen Grund. Und der Grund ist meistens Effizienz. Unser Körper will sich effizient bewegen. Und in der Kniebeuge bedeutet es zum Beispiel mit wenig Energieaufwand die nötige Kraft aufbringen, damit wir wieder aufstehen können, also damit wir die Bewegungsaufgabe Kniebeuge quasi erfolgreich erledigen können, organisiert sich unser System irgendwie. Und das beinhaltet jetzt zum Beispiel dieses Kniekommen nach innen. Es beinhaltet aber natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und man könnte jetzt dieses Phänomen anschauen und das ist schade, man bezieht das Ganze nur auf die Glutes und auf Hypertrophie, statt sich mal anzuschauen, okay, was ist denn das große Ganze? Weil das große Ganze ist, wir haben diese Innenrotationsmechanik, die dafür sorgt, dass unsere Knie nach innen kommen. Und Innenrotationsmechanik ist halt global gesprochen die Art und Weise, wie wir Kraft generieren. So, das ist die Art und Weise, wie wir Kraft in den Boden applizieren. Bei jedem Schritt, den wir gehen, bei jedem Schritt, den wir sprinten, bei jedem Sprung, den wir machen, bei jeder Kniebeuge, den wir machen, bei jedem Deadlift, den wir machen. Immer, das sind immer die gleichen, global gesehen, die gleichen Bewegungsstrategien, die unser Körper dann nutzt. Und Teil davon ist zum Beispiel, dass Glutes halt auf Länge gebracht werden, damit sie wieder besser kontrahieren können. Das ist ein Teil davon, aber das ist wirklich nur einer. So, da kommt noch ganz viel dazu, ganz viel anderes Zeugs. Vielleicht hast du es ein bisschen erklärt. Hast du es ein bisschen erklärt?
Mhm. Ja? Ja, nee, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass uns halt klar ist, dass der Körper immer gewisse Bewegungsstrategien oder Teilsegmente koppelt, um vielleicht ein globaleres Ergebnis zu erzeugen. Also jetzt zum Beispiel, wenn man sich nur vorstellt, wir haben heute viel über Komprimieren und Kompression gesprochen und Innenrotationsstrategie ist halt am Ende des Tages eben irgendwas nach innen zu führen und quasi vermeintlich zu komprimieren, um aus dieser Komprimierung heraus wieder neue Bewegung zu generieren. Und das ist, wie du gesagt hast, eben die Art, wie unser System Kraft in den Boden appliziert. Und das muss uns halt klar sein. Und dann ist es eigentlich so eine zu umarmende Bewegungsstrategie und nichts, was man irgendwie verteufelt oder wegtherapieren oder wegtrainieren müsste. Ganz im Gegenteil.
Die schlimmste Ableitung von dieser bahnbrechenden Erkenntnis, die jetzt da in dieser Studie rausgekommen ist, wäre, dass Leute jetzt zum Beispiel anfangen, willentlich ihre Knie nach innen zu drücken, in Kniebeugen, damit sie ihre Gluthypertrophie optimieren. Aber ich weiß, dass das passieren wird. Ja. Ich weiß, dass Leute diese Studie lesen und sagen, okay, Knie sind, Q'n. Der beste Q ist, Shoutout Basti, lass deine Knie einfach passieren. Mhm. So, denk einfach nicht groß drüber nach, ob du die nach außen drückst oder nach innen drückst, sondern konzentrier dich auf die Bewegungsaufgabe. Und vielleicht auf ein paar Dinge wie die Druckverteilung auf deinem Fuß, weil das beeinflusst sehr, sehr viel die Kette nach oben, fast alles. Und konzentriere dich da drauf und dann beug einfach. Und deine Knie werden automatisch die richtigen Sachen machen, damit du die Bewegungsaufgabe, um die es eigentlich geht, gut erfüllen kannst.
Ich habe jetzt den Clarence aus unserer Präsentation vor Augen,
ja,
was bei dem seinen Knien passiert. Und wir haben ja heute viel auch über Timing und Zeitpunkte gesprochen und so weiter. Und dass eben Aktion ist mehr oder weniger befreit von diesen Phänomenen, aber Funktion halt nie. Und wenn man sich dann da anschaut, was eben mit den Glutes passiert zu verschiedenen Zeitpunkten, also auch in verschiedenen Gelenkwinkeln, dann ist es einfach ganz klar, dass man es halt nicht so reduktionistisch sehen darf, wie es eben in Muskelaktionsbetrachtungen der Fall ist.
By the way, so dieses Erklärungsmodell, was ich jetzt geliefert habe, so ja, die kommen halt nach innen, damit die Glutes länger werden, weil dann können sie wieder besser kontrahieren. Das ist auch wieder nur ein Erklärungsmodell.
Ja.
Weil da gibt es auch noch ganz viele andere Erklärungen, die man heranziehen könnte, wenn man zum Beispiel dieses Bewegungsphänomen von die Knie kommen nach innen erklärt. Zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, dass halt in gewissen Gelenkswinkeln zum Beispiel ganz viele Hüftmuskeln zu Innenrotatoren wären. Also die sind eigentlich, kennt man die als Außenrotatoren, da sind wir wieder bei der Aktion, Muskelaktion. In meinem Anatomiebuch steht, der Piriformis ist ein Außenrotator zum Beispiel. Aber bei 90 Grad Hüftflexion ist der Piriformis halt kein Außenrotator mehr. Da hat der einen ganz anderen Hebel und ist ein Innenrotator. Das heißt, er ändert seine Aktion um 180 Grad. Nur, in Anführungszeichen, weil er sich in einem anderen Gelenkswinkel befindet. Das ist dann echte funktionelle Anatomie, wenn man solche Sachen versteht, weil das beinhaltet die Komponente Zeit. Wo, also wann befinde ich mich in der Bewegung und dementsprechend auch wo befinde ich mich auf den Gelenkswinkel bezogen. Und das verändert die Funktion von diesem Muskel, beziehungsweise die Aktion von diesem Muskel. Und nicht nur vom Piriformis, sondern von mehreren Muskeln. Also viele Muskeln, die zum Beispiel im Stehen als Außenrotatoren agieren, sind bei 90 Grad Hüftflexion auf einmal Innenrotatoren. Und wo sieht man dieses Phänomen Knie kommen nach innen? Genau in dieser Range meistens. Mhm. Was ja auch Sinn macht, wenn alle Muskeln irgendwie feuern, weil ich habe ein schweres Gewicht auf dem Rücken und ich will wieder aufstehen. Alle Muskeln feuern hart und dann weiß ich, diese Muskeln durchlaufen Zyklen von ich bin ein Außenrotator zu, ich bin ein Innenrotator zu, ich bin wieder ein Außenrotator. Dann wird sich das ja irgendwie in der Bewegung auch ablesen lassen.
Zeigen, klar.
Das wird sich da zeigen, weil diese Muskeln müssen alle kontrahieren. Ich muss mein System komprimieren. Was komprimiert mein System? Muskeln. Das komprimiert mein System Hüfte, System Becken. Zum Beispiel in einem schweren Backsquat. Also wir reden von Clarence Kennedy, ist ein Gewichtheber übrigens. Und wenn man dem zuschaut, dann kann man einfach nur das beobachten, dass die Funktion von Muskeln halt komplexer ist als die reine Aktion von Muskeln. Und das sieht man dann da in Action. Also eben, ich habe von Piriformis gesprochen, kannst du auch Gluteus Medius kannst du auch draufpacken und noch ein paar andere. Also das ist so, und dann machen diese Phänomene, die wir dauernd sehen, machen auf einmal Sinn. Dann versteht man, warum das passiert und dann muss man es nicht mehr von vornherein von einem Ort der Ignoranz als negativ abstempeln, sondern man nimmt es einfach wahr, ohne es zu werten und ist dann so, ja klar passiert es, das muss passieren.
Und da sprechen wir jetzt im Moment auch nur von der konzentrischen Aktion.
Ja.
Also
wir haben jetzt gerade nur über die Hälfte von dem Squat geredet, ja. Nämlich das Wiederaufstehen.
Ja, genau. Also nur, ich meine, man könnte, wenn man letztendlich irgendwie innen, außen mal außen vor lässt, könnte man ja eben nur diese Unterscheidung auch schon heranziehen und sich die Hamstrings beim Gehen oder beim Laufen, also beim Sprinten anschauen und den Wechsel ihrer Funktion eben in verschiedenen Phasen und so. Also es ist einfach klar, ja, so, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wir müssen anfangen, wenn wir wirklich so hier deinen Lieblingssatz zitierend, wenn wir mit Leuten arbeiten und denen bessere Bewegung beibringen, dann müssen wir erstmal verstehen, wie Bewegung funktioniert. So, das ist einfach.
So ist es.
Das ist einfach logisch. Und ich habe das lange nicht, ich habe es gedacht, dass ich es verstanden habe. Aber ich habe halt.
Hast du ja vorhin gesagt, so nach 20 Jahren warst du so, Moment mal.
Ich habe halt nur mit einem Auge hingeschaut, so.
Moment.
Ja. Und ich meine, alle, die hier zuhören, die sind ja da eh viel klüger, KLUKiger als ich. So, weil ihr ja viel mehr Informationen habt und einfach auch viel beflissener seid, da halt wirklich weiterzukommen. Shoutout Tim, unser aktueller Praktikant auch, der weitere Abzweigung dieses Podcasts, der einfach so viel Informationen hat und sie gar nicht mehr weiß, selbst einzuordnen. Auch eine große Gefahr. Aber deswegen gibt es ja uns. Deswegen gibt es die MTMT-Methode, wo wir versuchen, diese ganzen Informationen und Einflüsse und Betrachtungsweisen sinnstiftend für alle, die das konsumieren, darzustellen.
Nur weil es mir gerade eingefallen, weil du hier einen Tim mit reingeschmissen hast in den Podcast, war gestern auch so ein Moment, wo er so gemeint hat, also haben wir halt auch wieder über Wärmentraining, über Bewegen genördet und so weiter Und ich komme da auch manchmal einfach in so einen Modus, wenn ich dann im Training bin, da höre ich dann nicht mehr auf zu reden. Also da labere ich dann unsere Praktikanten voll, einfach mit allem, was mir hier gerade so im Kopf rumgeistert und was mir so einfällt.
Das ist ja auch anstrengender als dein Training, oder? Also ich meine so kardiovaskulär für dich.
Ja, ja. So, und schon. Für die Praktikanten sowieso das Anstrengendste überhaupt, wenn ich dann in dem Modus bin. Aber da meinte er, da haben wir dann irgendwie über Rotationsfähigkeit in der Hüfte gesprochen. Da hat er gemeint so, ja, aber ich bin eben, rechts habe ich viel weniger Innenrotation als links, aber rechts bin ich irgendwie pronierter als links. Das macht doch gar keinen Sinn, weil Pronation ist doch Innenrotation und so weiter. Und ich habe nur so gesagt so, Tim, denk mal kurz drüber nach. Mhm. So, warum bist du auf der Seite pronierter, wo die Innenrotation fehlt? So, und er ist dann auch total schnell drauf gekommen und war so, ah ja, fuck, stimmt. Naja, weil wir brauchen immer Innenrotation. Wir brauchen immer irgendwie diesen Wechsel von Außenrotation und Innenrotation runtergebrochen. Wir brauchen immer einen Wechsel von Expansion und Kompression, damit wir uns bewegen können. Bewegen passiert nur, wenn es einen Wechsel gibt. Sonst bewegen wir uns nicht. Wenn es keinen Wechsel gibt, wenn es kein Gefälle gibt, dann bewegen wir uns nicht. Das heißt, unser System wird sich diese Innenrotation irgendwo herholen müssen, weil sonst können wir uns nicht bewegen. Und da ist es halt so, ja gut, wenn dir rechts ein bisschen Innenrotation fehlt, dann holt sich dein System diese Innenrotation halt ein paar Etagen weiter unten, in dem Fall in deinem Fuß. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ich glaube nicht, dass dein Fuß proniert ist, sondern ich glaube eher, dass er evertiert ist, weil du halt kompensatorisch dir irgendwo die Innenrotation herholst, die dir in der Hüfte fehlt. Mhm. Also es sind lauter so Zusammenhänge, die dann ganz klar sind. Auch das ist so, eben, das ist nichts Schlechtes. Das ist nicht so, ich habe dir deine Dysfunktion erzählt. Oder erklärt, sondern ich habe dir einfach nur einen Erklärungsansatz geliefert, warum deine Füße so unterschiedlich sind, wie sie sind. Ohne zu sagen, dass das schlecht ist und du es korrigieren musst. So, weil das ist immer erstmal der erste Schritt. Das ist der erste, das ist Assessment. Assessment sollte keine Bewertung sein. Assessment sollte eine komplett wertfreie Bestandsaufnahme sein. Von wie sind Sachen?
Feststellung.
Einfach nur eine Feststellung, richtig. Eine Feststellung, wie sind Sachen, wie funktionieren Sachen und das ist dann mein Startpunkt, wo ich Sachen verändern kann, wenn ich das will. Wenn es dafür einen Grund gibt zum Beispiel.
Das ist ja das Wichtige. Also wir springen vom Hundertsten ins Tausendste und so weiter, aber natürlich sehr, sehr spannend, wenn es dafür einen Grund gibt.
Genau.
Und ich meine, bei vielen Krafttrainierenden gibt es den Grund nicht, weil sie keine Schmerzen haben vielleicht. Bei mir gab es massiv den Grund. Und deswegen eben habe ich mich auf die Suche begeben nach der Ursache und nicht nur an den Symptomen rumgedoktert, was ich natürlich davor jahrelang getan habe. So, mir hat mein unterer Rücken wehgetan und so, also das ist Standard. Ich wiederhole mich da, wer dieses Podcast gehört hat, diese Sätze habe ich schon öfter gesagt, habe ich halt mehr irgendwie unteren Rücken trainiert, weil ich gedacht, der ist zu schwach.
Ja, es kann auch in manchen Fällen wahrscheinlich sinnvoll sein. In deinem Fall war es wahrscheinlich jetzt nicht so sinnvoll. Mhm. Diesen Approach zu wählen.
Absolut also, nicht zuträglich.
War dann auch so, dann hat er gemeint, so, schau, wie wenig Innenrotation ich habe. Dann haben wir jetzt unsere Innenrotation in der Hüfte getestet. Und ich war so, Tim, Bro, schau mal, was ich habe.
Ja.
So, ich habe irgendwie 3 Grad auf der einen Seite und 7 Grad auf der anderen Seite.
Ja.
Und? Ja. Kratzt mich das? Mhm. Schränkt mich das ein in den Sachen, die ich gerade machen will? So, tut mir deswegen irgendwas weh? Nö. Aber eben ist es mir bewusst, dass es so ist bei mir. Und das spielt natürlich in meine Trainingsgestaltung mit rein, dieses Wissen. So. Aber mache ich mir deswegen jetzt Sorgen? Ist mein einziges Trainingsziel, meine Innenrotationswerte nach oben zu bringen, weil die ja so schlecht sind, in Anführungszeichen? Nee. Die sind halt so. Und die sind aus einem guten Grund so, wie sie sind. Ach, so spannend. Und dann kann man eben so
schön auch.
So schön. Da kann man so schön über Bewegung eben wirklich nachdenken und philosophieren und nicht nur das, sondern einfach halt auch besser trainieren, weil da sind wir dann wieder bei dem, worum es eigentlich geht. Genau darum geht's, besser zu trainieren.
Ja, also ich finde so, ich will nicht die Hälfte, ich will alles so. Ich glaube, das bringt so ganz gut auf den Punkt. Also auch, was du gerade über deine Rotationsfähigkeit gesagt hast. Sie ist kein Problem. Du bist ja der Tatsache aber bewusst und versuchst in deinem Trainings, in dem gedanklichen Prozess, dein Training mit Inhalten zu bestücken, gehst du darauf ein.
Ja, auf jeden Fall.
Aber nicht, weil du dich selbst pathologisierst insofern, als dass du denkst, das müsste verbessert werden. Sondern es ist einfach nur ein Fakt, der da ist, der dir da, also das ist eine notwendige Veränderung, von einem Ausgangspunkt, den du vielleicht mal hattest.
Den ich ganz bestimmt mal hatte.
Wie auch immer der war, by the way. So?
Genau, so? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Ähnlich.
Wäre geil gewesen, wenn jemand von, also jedes Jahr meine Hüftrotation getestet hätte und nicht so den Verlauf, das habe ich mir schon so oft gedacht, so über dein Leben gesehen, ja. Wenn du das so hättest, so wie geil das wäre.
Ja, ja, und dann kommt halt Leben dazu und
Dann kommt Leben dazu, so dann kommt Sport dazu.
Die Hauptforce, diese massive weibliche Energie, die Schwerkraft.
Ist die Schwerkraft eine weibliche Energie?
Absolut, natürlich.
Weil sie so anziehend ist, meinst du?
Es ist auf jeden Fall eine weibliche Energie. Ist doch vollkommen klar.
Okay.
Das heißt, Schwerkraft
ist die weibliche Energie und dementsprechend ist dunkle Dark Energy ist dann die männliche Energie. Das, was das Universum wieder auseinandertreibt, ist die männliche Energie und das, was das Universum zusammenhält, Gravity, das ist die weibliche Energie. Das macht schon Sinn. Das ist, okay, ich bin bei dir. Okay, Schwerkraft ist eine weibliche Energie. Mhm. Haben wir es geklärt.
Das ist schon total spannend. Also jetzt nochmal diese Gedanken zu Ende zu bringen, dass man sich nicht pathologisiert, Shoutout Tim, sondern dass man eben mit diesem Fakt eben umzugehen weiß.
Ja.
Es ist eine Kompensation und Kompensation heißt ja nichts anderes als eine notwendige Anpassung an eine Situation. Die ist nicht schlecht oder gut, die ist halt da.
Ja, das stressen wir ja auch. Also haben wir immer wieder gestresst und stressen wir auch in der MTMT-Methode nochmal und nochmal und nochmal, dass man eben Kompensation auch einfach nur dieses Wort als das verwendet, was es ist, nämlich kein wertender Begriff.
Ja. Ja.
Und so weiter. Ja, da gibt es noch ganz viele andere Konzepte, die da natürlich mit reinspielen.
Richtig, wir haben jetzt viel über Konzepte gesprochen, die in der MTMT-Methode verankert sind, was total spannend ist und was auch sehr viel Spaß macht, Christopher.
Ja.
Also ich finde es auch schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich wusste nicht, dass das Gespräch dann in diese Richtung weiterhin geht. Sehr schön, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich interessiert euch das viel mehr als meine Ergüsse über Hobby, Psychologie und Philosophie.
Ja, schreibt es wirklich mal in die Kommentare.
Ja. Und schön, dass ihr dabei wart. Ich beende jetzt so, weil ich will jetzt nämlich trainieren.
Ich merke schon.
Ja.
Also ich muss, es ist Freitag. Und es ist
14 Uhr.
Und es ist 14 Uhr. Also von daher müssen wir den Podcast jetzt auch beenden.
Ja. Schön war's. Ich freue mich auf morgen und übermorgen.
Oh ja, stimmt. Hier, by the way, das Krafttraining der Zukunft. Die zwei nächsten Termine dieses Jahr sind am 13. und 14.07. Da gibt's noch ein paar Plätze. Und am 23. und 24.11. Das sind die verbleibenden zwei Seminartermine für dieses Jahr. Checkt die Homepage und wir freuen uns, wenn ihr live dabei seid, hier im MTMT-Gym im wunderschönen München.
Ciao.
Okay, bye.